Ich habe schlechte Nachrichten für euch und ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, aber wir erleben gerade eine weltweite Pandemie. Nee, nicht Corona, davon rede ich nicht. Ich rede über eine Pandemie, für die wir kaum Bewusstsein haben, die wir kaum bemerken und dann doch irgendwie. Ich rede von einer Pandemie, da gibt es keinen Impfstoff, leider. Es gibt keine Masken, es gibt keine kleinen Teststäbchen, die wir uns in den Rachen stecken oder in die Nase. Es gibt kein 2G, kein 3G, es gibt keine Lockdowns und es gibt keine Warn-App. Ich rede von der Pandemie des Spaltungsvirus. Was meine ich damit? Ich kann sein, dass ich da besonders sensibel für bin oder so und dass es euch ganz anders geht, aber ich mache die Beobachtung, dass es immer mehr so ist, dass die Lösung von Konflikten unter Menschen ist, dass man sich voneinander abwendet und getrennte Wege geht. Dass man Cut macht, die Axt reinschlägt in die Mitte und dann geht jeder seinen Weg. Und man setzt sich nicht mehr damit auseinander, so richtig. Zumindest nicht langatmig auseinander damit, dass jemand anders etwas anderes denkt und glaubt. Und nicht falsch verstehen, manchmal ist Trennung und Auseinandergehen das Beste, was man tun kann. Und manchmal ist es unumgänglich. Manchmal ist es einfach notwendig. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da so eine Inflation, immer mehr davon. Und immer schneller gehen wir einfach auseinander, bevor wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, was der andere wirklich denkt, was er wirklich fühlt, wohin er eigentlich möchte damit. Menschen hatten schon immer unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Und dass es so ist, dass du nicht das Gleiche denkst zu allen Themen wie ich, das können wir feiern, uns daran freuen, dass es eine Vielfalt gibt und dass Menschen unterschiedlich sind. Oder wir finden das gar nicht so zum Feiern, weil es uns nervt, aber wir respektieren es immerhin. Und wir respektieren den anderen in seinem Anderssein. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann akzeptieren wir vielleicht, dass ein anderer anders ist. Und wenn das auch nicht funktioniert, ertragen wir es vielleicht so und sagen, oh, wenn es halt unbedingt irgendwie sein muss. Und wenn wir nicht mal das mehr hinbekommen, dann sagen wir, geh du da lang, ich geh da lang. Und diese Gräben ziehen sich durch Familien, durch Freundschaften und durch unsere Gesellschaft. Ihr wisst das, weil es wird auch einfach oft thematisiert mittlerweile. Die Gräben zwischen, weiß ich nicht, links und rechts vielleicht, um so Schubladen zu nennen, progressiv und konservativ, Stadt und Land, liberal und egalitär und was weiß ich, was man da alles für Kategorien aufmachen kann, wo wir uns gegenseitig nicht mehr über den Weg trauen, dann in unseren sogenannten Bubbles leben, in den Filterblasen, wo alles nur unsere Meinung bestätigt, bis man vielleicht auch innerhalb der Filterblase zu einem Thema mal anderer Meinung ist und dann wird eine neue Blase gegründet. Und das Schlimme daran ist, dass wir zunehmend, finde ich, nicht mehr ablehnen, was ein anderer denkt und glaubt, weil das ist ja in Ordnung. Ich kann ja etwas denken und glauben und du sagst, das halte ich aber für Quatsch. Das ist ja in Ordnung. Immer mehr ist es so, dass wir denjenigen ablehnen, der etwas anderes denkt und glaubt als wir. Und das ist das Gefährliche daran. Und diese Pandemie, habe ich den Eindruck, schlägt um sich, ungebremst, kein Flatten the Curve. Einfach so überrollt es uns und es macht natürlich für uns Christen auch nicht Halt. Überall gibt es immer wieder neue Kirchenspaltungen. Fast pandemisch ist das. Und jetzt hat es tatsächlich auch uns eingeholt, hier in unserer Baptistenkirche, in unserem Bund in Deutschland. Vor so ungefähr 10 Tagen, ich weiß nicht genau, haben die Brüdergemeinden entschieden, sie wollen ihre eigene Kirche gründen. Und sie möchten nicht in dem Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden bleiben. Und das bringen sie jetzt auf den Weg. Und dazu vielleicht ein bisschen Geschichte. Manche von euch wissen das, dann könnt ihr jetzt 3 Minuten weghören oder so. Aber ich glaube, die meisten wissen es eher nicht. Unser Bund, unsere Kirche in Deutschland ist eine Patchwork-Kirche. Die meisten in diesem Bund, die meisten Gemeinden und die meisten Christen in diesem Bund sind Baptisten. Und deswegen wird es oft der Baptistenbund genannt. Stimmt aber gar nicht. Weil mit drin in diesem Bund sind Brüdergemeinden und Ehelieben-Gemeinden. Und das hat einen geschichtlichen Hintergrund. In Zeiten des Dritten Reiches, Ende der 30er Jahre, hat man das sozusagen als irgendwie eine Art Notbehelf gemacht und wollte einen größeren Freikirchenbund gründen. Die freien Evangelischen sollten eigentlich auch mal dazugehören, haben sie dann aber nicht und so. Aber die Brüdergemeinden und die Ehelieben-Gemeinden haben sich mit den Baptistengemeinden zusammengetan zu diesem Bund. Und seit 85 Jahren hat es halbwegs funktioniert. Nicht reibungslos. Es gab immer wieder auch Auseinandersetzungen über viele Themen. Aber wir haben immer auch die Einheit angestrebt und immer versucht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Es gab die Arbeitsgemeinschaft Brüdergemeinde in unserem Bund. Die haben sich vor ein paar Jahren umbenannt in Christusforum Deutschland. Und jetzt haben sie gesagt, sie möchten eigene Körperschaftsrechte beantragen und dann eine eigene Freikirche gründen. Sie haben das natürlich begründet und haben strukturelle Gründe angeführt, zum Beispiel, dass die Brüdergemeinden schon immer so ein bisschen ihr eigenes strukturelles Süppchen gekocht haben und eigene Strukturen haben und wir keine Doppelstrukturen brauchen und so weiter und so fort. Das ist aber alles nicht das eigentliche Thema. Die eigentlichen Gründe sind theologische Gründe. Unser Gemeindebund geht seit einigen Jahren mittlerweile einen Weg der Weite. Wir wollen ein großes Spektrum feiern und respektieren in unserem Bund an theologischen Meinungen, an Frömmigkeiten, an Stilen, an Prägungen und so weiter. Und wir versuchen das auch hier bei uns in der Gemeinde, dass Menschen, die vielleicht gar nicht so einfach eine gemeinsame theologische Basis finden, trotzdem gemeinsam Gemeinde leben. Und deswegen versucht unser Bund, diese vielen, vielen Meinungen und Themen in einen Dialog zu bringen. Wer aber diese Weite will, verzichtet dabei gleichzeitig auf Klarheit und Eindeutigkeit. Du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht die Weite haben und sagen, wir lassen ganz viel zu an Unterschiedlichkeit und bringen das in den Dialog und gleichzeitig sagen, genau so glauben wir, das hier sind die Paragraphen, die könnt ihr euch angucken, so genau ist das und jeder, der bei uns dazugehört, glaubt genau das. So, und dazwischen eine Waage zu finden, ist echt schwer. Die Frage, gibt es eigentlich eine allgemeingültige Wahrheit und wie viele allgemeingültige Wahrheiten gibt es eigentlich und kriegen wir das alles zusammengepackt in einer Gemeinschaft? Das sind große Fragen. Und da haben die Brüdergemeinden gesagt, da schaffen wir es irgendwie nicht mehr. Ihr seid in der Weite zu weit gegangen, ihr habt zu sehr auf die Eindeutigkeit verzichtet und deswegen funktioniert das hier nicht mehr. Und das Wichtigste, das Thema, was sie als allererstes anführen, ist das Thema der Sühne. Sühne ist, also Sühnetheologie bedeutet, wir versuchen eine Antwort zu finden auf die Frage, warum musste Jesus sterben? Warum musste Jesus sterben? Eine theologische Antwort, nicht jetzt eine politische, sondern eine theologische Antwort darauf. Und die Frage, die sich anschließt, ist, braucht Gott das Leid von Jesus und das Blutvergießen von Jesus am Kreuz, um uns vergeben zu können, um uns gnädig sein zu können? Und auf diese Frage gibt es sehr unterschiedliche Antworten, die wir geben können. Und diese Antworten haben dann auch Konsequenzen. Und das ist ein Punkt, wo irgendwann die Brüdergemeinde gesagt haben, da seid ihr uns zu schwammig, das funktioniert nicht mehr. Was machen wir in Zeiten der Spaltung, in denen wir nach 85 Jahren des sich Streitens um Themen und nicht immer sich grün sein, jetzt sagen, nö, das läuft so nicht mehr, wir machen was Eigenes. Was machen wir da? BioNTech wird uns nicht helfen? Diesmal nicht. Was uns hilft, ist, glaube ich, Ostern und der auferstandene Jesus. Warum denke ich das? Ich denke das, weil es die berühmte Geschichte von den Emmaus-Jüngern gibt. Und die sagt uns etwas zu diesem Thema. Deswegen lese ich sie euch einmal vor. Sie steht nämlich in Lukas 24, 13 bis 32. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt und sie erkannten ihn nicht. Er fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie, was denn? Sie sagten zu ihm, das mit Jesus aus Nazareth, er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere führenden Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab. aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen, die haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen, sie fanden alles so vor, wie die Frauen gesagt haben, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Da sagte Jesus zu den beiden, warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das nicht alles erleiden, um in die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn, bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen ins Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Die zentrale Frage dieser Geschichte ist, wie funktioniert Erkenntnis nach Ostern? Weil was für uns heute normal ist, war für die Jünger komplett neu. Jesus lebt, aber er ist nicht verfügbar. Du kannst ihn nicht anfassen, du kannst dich nicht mit ihm an ein Lagerfeuer setzen und mit ihm quatschen eine Runde, du kannst ihn nicht morgens mit deiner dringenden theologischen Frage wecken aus seinen Träumen und ihn damit nerven, oder er ist nicht mehr so Mensch wie vorher. Man merkt das ja, also Jesus ist auferstanden und er läuft da rum, aber es ist irgendwie anders als vorher, sie erkennen ihn nicht, er verschwindet plötzlich und dann taucht er da auf, er kann durch Wände gehen, alles das erzählen uns die Ostergeschichte. Das ist irgendwie anders geworden. Jesus ist nicht mehr ohne weiteres erkennbar für die Jünger. Und das ist dramatisch, weil das haben sie anders gekannt. Und die Frage, wie und wo finden wir Wahrheit, wie können wir Jesus erkennen, wenn er für uns nicht greifbar ist, das ist eine neue Frage und die ist total wichtig. Wo finden wir Jesus, wenn er nicht verfügbar ist für uns? Das war eine wichtige Frage damals und ich glaube, es ist eine absolut aktuelle Frage auch heute. Wie machen wir das? Und ich glaube, dass dieser Text uns Antworten bietet. Wenn auch nicht so Antworten, wie wir sie uns wünschen. Vielleicht. Es beginnt mit Theologie. Ja, und ich bin Theologe, da knie ich mich gerne rein. Theologie, also das Reden von Gott, irgendwie Gott beschreiben, irgendwie über Gott reden. Was ist da und wie ist das und wie funktioniert das? Und die Jünger sind dramatisch überfordert mit ihrer Theologie. Weil sie haben ja an Jesus geglaubt, aber dann wird er gekreuzigt und ist weg, der versprochene Messias und Retter. Und dann hört man so Gerüchte und das passt alles vorn und hinten nicht zusammen. Und dieser vermeintlich Fremde stellt jetzt die Frage, aufgrund derer sich 2000 Jahre später Brüder und Baptisten in die Haare kriegen. Er stellt die Frage, warum musste Jesus sterben? Oder er macht es als rhetorische Frage, musste Jesus nicht sterben? Und dann steht da, und er erklärte es ihnen. Punkt. Und ich frage mich, hallo, Lukas, was soll das? Du kannst uns doch jetzt nicht zum Cliffhanger hier nicht alleine lassen. Du kannst doch nicht sagen, dass du die Sühne-Theologie beantwortest und dann schreibst du das da nicht rein ins Evangelium. Groß schreibt er die Verwirrung der Jünger, dies, das, haben wir doch alle schon vorher gelesen. Aber da, wo es wirklich drum geht, nix. Jesus erklärt es ihnen, schön, dass er es ihnen erklärt hat. Aber die haben das doch wohl sich gemerkt und hätten das doch weiter sagen können. Und hätte der Lukas das da reingeschrieben. Und Thema erledigt, keine Kirchenspaltung im Jahr 2024. Weil dann hätten wir ja, Jesus hat gesagt, da, schwarz auf weiß, zack. Nö. Naja, ich weiß nicht so genau, ob wir uns nicht vielleicht an einem anderen Thema aufgespalten hätten. Weil wir würden ja was anderes finden wahrscheinlich, wenn wir die Sühne-Theologie nicht hätten. Wir könnten noch streiten, oh, ich habe so ein paar Themen. Jungfrauengeburt, kann man wunderbar drüber streiten. Sechstageschöpfung, war es vor 6000 Jahren? Oder doch ein Universum, das 13 Milliarden Jahre alt ist? Mal gucken. Schriftverständnis, kann man sich wunderbar drüber streiten. Himmel und Hölle, was ist das? Was passiert da nach unserem Leben? Und alle Themen, die das Thema Sexualität berühren. Wunderbar. Können wir uns drüber die Köpfe einschlagen und diskutieren, und wir würden uns an irgendetwas davon aufhängen und uns spalten. Meine These ist, Lukas lässt hier absichtlich eine Leerstelle und erzählt uns nicht, wie Jesus das den Jüngern erklärt hat. Er macht es absichtlich, weil, und jetzt tut es vielleicht ein bisschen weh, es nicht darauf ankommt. Darauf kommt es nicht an. Theologie wird positiv bewertet in dem Text. Die Jünger sagen, unser Herz brannte vor Begeisterung, als wir Theologie getrieben haben. Bei wem ist das heute noch so, ja? Dass wir begeistert Theologie treiben und sagen, ja, komm, lass uns diskutieren über die theologischen Themen. Da brennt das Herz, da geht einem das Herz auf und man freut sich darüber und man kommt in den Dialog. Das ist was Gutes hier. Aber wir erkennen darin nicht Jesus Christus. Wir erkennen darin nicht Jesus Christus. Schon gar nicht, wenn uns unsere Theologie spaltet und eingruppiert in Schubladen und Grüppchen und Filterblasen. Wir erkennen darin Jesus nicht. Was ist der Zeitpunkt, das ist ja der Knackpunkt an der Emmaus-Geschichte, was ist der Zeitpunkt, an dem die Jünger Jesus erkennen? Sie kommen im Dorf an, sie laden ihn ein, obwohl sie gar nicht genau wissen, wer ist das da eigentlich, sie laden ihn ein zu sich, bleib doch bitte bei uns. Sie setzen sich an einen Tisch, haben Gemeinschaft und Jesus teilt das Brot und das ist die Sekunde, in der sie ihn erkennen. Die Jünger erkennen Jesus nicht beim Theologietreiben, sondern sie erkennen ihn in geistlicher Gemeinschaft, wenn wir das Brot teilen, wenn wir uns einladen gegenseitig, wenn wir diese Gemeinschaft haben in Jesu Namen, da erkennen wir ihn. Wenn wir das Abendmahl feiern, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir teilen, wenn wir uns gegenseitig in unserem Glauben stützen, wenn wir zusammen in der Bibel lesen, wenn wir gerade von der Unterschiedlichkeit, die wir mitbringen, profitieren und das Feiern, dass du Dinge anders siehst und dass du an Dinge anders rangehst als ich, in Jesu Namen, da können wir ihn erkennen. Und ich kann tatsächlich diese Art der Gemeinschaft haben mit Leuten, mit denen ich niemals eine theologische Basis finden würde. Ich kann geistliche Gemeinschaft haben mit Katholiken und Orthodoxen, mit Evangelikalen und Konservativen, mit Liberalen und Skeptikern, mit Reichen und mit Armen, mit Linken und mit Rechten, mit radikalen und gemäßigten Christen. Das geht. Wir kommen vielleicht nicht auf eine theologische Basis. Wir kommen nicht auf einen grünen Zweig, wenn wir anfangen zu diskutieren über diese ganzen Themen, die ich gerade genannt habe. Da wird's kritisch. Aber gemeinsam Jesus in die Mitte stellen unserer Gemeinschaft, das geht. Das geht mit jedem, der es mit seinem Glauben ernst meint. Und genau darin verspricht uns die Emmaus-Geschichte, genau darin liegt Erkenntnis. Da erkennen wir Jesus Christus in unserem Leben. Das sagt Jesus so ein bisschen ähnlicher auch in Johannes 13. Er sagt, woran werden die Menschen euch als meine Jünger erkennen? An der richtigen Theologie? An dem Bekenntnis? An der Frömmigkeit? An der Konfession, an der Gemeinde, an dem Lobpreis, an den Predigten? Nein, sie werden euch an eurer Liebe untereinander erkennen als meine Jünger. Da, wo wir diese geistliche Gemeinschaft in Liebe zueinander leben, da erkennen wir Jesus und dann erkennen andere durch uns Jesus. Das ist ein Erkenntnis-Domino-Effekt. Und das alles geschieht in dieser Gemeinschaft und nicht in Theologie. Obwohl Theologie richtig und gut ist. Was machen wir jetzt damit? Interessanterweise werden die Jünger uns jetzt erstmal gleichgesetzt, weil nachdem sie Jesus erkannt haben, was passiert? Weg ist er. Also Erkenntnis scheint irgendwie was zu sein, was flüchtig ist, ja? Und das, glaube ich, die Erfahrung machen wir auch. Du hast eine große Erkenntnis, dann schläfst du dreimal drüber und dann ist die Erkenntnis vielleicht nicht mehr ganz so groß, wie sie im ersten Moment war oder sowas. Oder wir haben auch neue Erkenntnisse und manchmal ist auch wovon wir felsenfest gestern noch überzeugt waren, heute eher schwammig. Und andersrum, das passiert. Jesus verschwindet vor den Augen, als sie ihn gerade erkannt haben. Erkenntnis ist flüchtig. Also was machen wir daraus? Ich würde sagen, wir sollten uns niemals trennen, niemals spalten, niemals auseinandergehen aufgrund von Theologie, aufgrund von unterschiedlichen Sichtweisen auf Gott. Und nein, ich gebe hier nicht den Brüdergemeinden die Schuld. Also es fällt mir nicht ein zu sagen, ja, ihr habt jetzt gespalten und wir wollten ja nie. Das ist so ein Reflex, in dem man schnell kommt. Das ist Quatsch. Weil wenn es eine Pandemie ist, dieses Spaltungsvirus, dann könnte ich genauso jedem, der an Corona erkrankt ist, die Schuld geben und sagen, was hast du denn da eingefangen? Was ist das denn bitte? Und ich bin ja selber nicht besser. Ich merke das ja selber auch. Wie oft habe ich diesen Reflex, dass ich denke, ach komm, mit dem musst du gar nicht reden. Ne? Hör auf zu diskutieren, das ist eh Hopfen und Malz verloren. Was soll das? Und geistliche Gemeinschaft wurde ganz sicher von allen Seiten vernachlässigt, was dann letztlich zu diesem Schritt geführt hat. Da müssen wir uns auch nicht dran aufhängen. Wichtig ist, dass wir lernen, dass wir reden und streiten dürfen und zweifeln dürfen und uns auch gegenseitig mal sagen können, ich komme damit nicht klar, was du da denkst und glaubst. Und dass wir das dann durchdiskutieren und dass uns vielleicht auch das Herz dabei brennt. Vielleicht finden wir da auch eine Begeisterung für, aber dass wir uns niemals gegenseitig den Glauben absprechen und dass wir gemeinsam in geistliche Gemeinschaft gehen. Denn da werden wir Jesus Christus erkennen und da wird die Welt durch uns Jesus Christus erkennen. Das ist der Impfstoff. Das ist der Impfstoff für diese Pandemie. Und wir dürfen Spritzen und Kanülen sein und diesen Impfstoff in die Welt tragen. Amen.